Herzlich willkommen bei Artist on Air. Heute mit dem Co-Founder von Kertos, Dr. Kilian Schmidt.
Wir müssen auf Education Content setzen. Wir müssen den Leuten näher bringen, hey, das, was ihr heute manuell macht bei euch in der Organisation, dafür gibt es jetzt Lösungen, die das Ganze technisch abbilden und bedienen und euch durch Automatisierung unterstützen können. Und das ist dann letztendlich klar, auch der Inbound über die Website, also klassische Content und auch Paid Ads, die wir da nutzen.
Hi, hier ist Janis vom Artist-Team. Häufig kommt es bei der Erschließung eines Marktes auf Geschwindigkeit und das optimale Timing an. Davon kann mein heutiger Gast ein Lied singen. Das ist Dr. Kilian Schmidt, Co-Founder von Kertos. Kertos waren ganz bewusst nicht die ersten mit einer Lösung für Datenschutz am Markt, aber sie sind überzeugt, dass sie in diesem riesigen Markt trotzdem signifikante Marktanteile sichern können. Welche Chancen sich ändernde Regulierung bietet, wie es für Kertos funktioniert, als Second Mover in diesen Markt zu kommen und was es dabei zu beachten gilt, erfahrt ihr im Interview vom Gründer, Dr. Kilian Schmidt. Heute, am 8. Oktober, startet ja auch die Berlin SaaS Week. Und es sind nur noch 2 Tage bis zum Artist Summit. Das heißt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich wie ein Schnitzel drauf, viele von euch mal wieder persönlich zu sehen. Denn das ist echt immer ein Highlight des Jahres. Jetzt aber erstmal rein in die Folge mit Kilian von Kertos. Los geht's!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Einen wunderschönen guten Tag, Kilian. Herzlich willkommen bei Artist on Air.
Hi Janis, freue mich sehr hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Kilian Schmidt, Dr. Kilian Schmidt ist bei mir von Kertos und die Firma hat er gegründet, weil Datenschutz in Deutschland wichtiger geworden ist. Kannst du die Story mal kurz erzählen, was eure Motivation war, mit dir und deinen Co-Foundern Kertos zu starten?
Sehr gerne. Ja, die Story ist hoffentlich schnell erzählt. Als gelernter Jurist habe ich fast 10 Jahre lang in verschiedenen Start- und Scale-Ups verbracht und als Counsel gearbeitet. Und war dementsprechend nahezu jeden Tag mit genau solchen Themen beschäftigt. Datenschutz, Compliance und alles drumherum. Und war ein wenig frustriert, was die aktuellen Angebote damals so zu bieten hatten. Und somit ein wenig aus der eigenen Not heraus die Sache selbst in die Hand genommen und letztlich mit Kertos eine Plattform gebaut, die Teams intern genau bei diesen Herausforderungen in den Bereichen unterstützt und bei den operativen Themen ansetzt.
Perfekt. Man sagt ja eigentlich immer, wenn man den Schmerz selber spürt, dann hat man ein ganz gutes Gefühl dafür, wie eine Lösung aussehen könnte, aussehen sollte. Hast du dich da auf dein Bauchgefühl verlassen oder wie habt ihr die Idee dann validiert?
Am Anfang war auf jeden Fall das Bauchgefühl da, nämlich ein Grummeln, ja, weil man selber ran musste. Letztendlich habe ich aber vor allem gesehen, was operativ nicht nur bei uns in der Rechtsabteilung passiert, sondern auch bei den Teams drumherum, Tech, Operations, Marketing, HR. Und bin dann eine relativ tiefe Analyse gegangen, was es denn im europäischen, aber auch im internationalen Markt gibt. Und da ist einem schnell aufgefallen, dass es in Europa zwar ein dichtes Netz an Agenturen, Dienstleistern, Beratern und ähnlichen Dingen gibt, auf Plattformebene, aber bisher ausschließlich außerhalb Europas Gas gegeben wurde. Das aber auch teilweise sehr erfolgreich und da kam sicherlich auch die ein oder andere Inspiration her, ein passgenaues Produkt für den europäischen Markt zu bauen.
Es gibt eine riesengroße Kategorie von Accounting- und Buchhaltungssoftware. Das ist nämlich eine Regulatorik, die es schon seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten gibt. Das müssen Companies einfach machen. In letzter Zeit ist aber viel dazugekommen. Es geht ums Thema Datenschutz. Es geht ums Thema Lieferkettentransparenz. Es geht um das Thema ESG-Reporting. Das heißt, Regulatorik verändert sich. Und dann müssen Unternehmen auf eine Art und Weise damit umgehen. Denkst du, es ist per se immer eine Chance, wenn sich Regulatorik ändert, dann mit einer Softwarelösung rauszugehen, die Unternehmen dabei hilft, diese regulatorischen neuen Anforderungen zu bewältigen? War das so euer Gedanke und ist das immer eine Chance für Gründerinnen und Gründer?
Auf jeden Fall. Also ich bin fest davon überzeugt, dass jedes Mal eine Chance ist. Für uns war es ja nicht ultimativ der Anlass. Die Regulatorik, die sich da geändert hatte, die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, war ja schon mehrere Jahre alt. Unser Ansatz war halt vielmehr zu sagen, okay, neben der, sag ich mal, dem theoretischen Umgang mit der Herausforderung folgt jetzt die ganz praktische Notwendigkeit, dort Effizienzen zu heben, Automatisierung einzuführen, Ressourcen einzusparen, Kosten zu senken. Und das war vor allem unser Antrieb oder ist unser Antrieb. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was in den letzten Monaten und auch Jahren daraufhin in der Europäischen Union passiert ist, dann sieht man, dass neben dem Datenschutz jetzt das Thema Cybersecurity mit verschiedenen Regulierungen auch aktiv angegangen wird. Und das Interessante ist, dass bereits in den Gesetzestexten und der Begründung der Gesetzestexte schon drinsteht, dass es oftmals lange Übergangsfristen gibt, begründet mit fehlenden Experten, Fachkräften, die den Firmen halt bei der Umsetzung dieser neuen Herausforderungen helfen können. Und ich meine, damit kriegst du ja eigentlich schon indirekt die Steilvorlage, dass man da ansetzen muss, um das entsprechend auch leichter für die Unternehmen zu machen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass regulatorische Änderungen immer einen Anknüpfungspunkt darstellen, entweder weil sie neue Produktkategorien ganz eröffnen oder Firmen in eine, ja, wieder Momentum aufnehmen müssen, also aktiv sich um Dinge wieder bemühen und kümmern müssen und so immer eine Chance besteht, wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen. Dementsprechend, glaube ich, hat auch die Vergangenheit gezeigt, dass da interessierte Gründer mal ein offenes und waches Auge haben sollten auf genau solche Themen.
Okay, wenn sich Regulatorik verändert, dann ergeben sich Chancen im Markt, also ein Blue Ocean Market, der sich da erstmal öffnet. Dann ist die nächste spannende Frage ja die des Timings. Die DSGVO kam, glaube ich, 2018, Kertos ist Ende 21 entstanden, also 3, 3,5 Jahre nach Einführung der Regulatorik. War das genau das richtige Timing? War das zu spät? Denn ihr wart ja in dem Bereich absolut nicht der First Mover. Und welche Vor- und Nachteile bringt es mit sich, als Second Mover zu starten? Würdest du es heute anders machen?
Ja, also ich glaube, ich meine, schwer zu sagen, aber ich würde vieles genauso wieder machen. Und unsere Hypothesen, die wir damals erstellt haben, haben sich auch in vielerlei Hinsicht bewahrheitet. Nämlich das, was ich schon eben angesprochen hatte, aus der Theorie heraus jetzt ganz praktisch die operativen Herausforderungen umzusetzen. Das haben wir mit Kertos, glaube ich, für unsere Kunden sehr erfolgreich bisher auch schon geschafft. Und was aber für uns der Antrieb war, und wir bezeichnen uns auch als Second Mover oder Challenger für diesen gestandenen Markt, ist, wir haben von Anfang an, auch dank unserer Investoren und dem Geld, was wir da zur Verfügung gestellt bekommen haben, auf eine Plattformlösung gesetzt. In dem Bereich hatten sich bisher Lösungen entwickelt aus so Expert Services, die dann on top eine digitale Anwendung, eine technische Anwendung mit eingebracht haben. Und wir haben halt von Anfang an gesagt, also der Markt ist besetzt, da wollen wir es auch nicht probieren, sondern wir wollen halt mit einem Plattform-First-Gedanken die Themen Datenschutz und Compliance adressieren und haben dementsprechend auch am Anfang erstmal lange investiert. Also wir haben die ersten 6 Monate mit einigen Beta-Kunden getüftelt und gearbeitet, aber konnten halt nicht, wie das sonst oft der Fall ist, sage ich mal, Expertenstunden verkaufen und dann parallel dazu das Produkt aufbauen. Und wir haben von Anfang an gesagt, die Themen, die wir angehen wollen, sind so technisch, die sind so tief in den Systeminfrastrukturen unserer Kunden verankert, dass wir halt mit der Plattform genau dort ansetzen wollen. Und das war unsere Hypothese, die sich aber auch bis heute sehr gut bewahrheitet hat.
Ich spreche immer wieder mit einigen Foundern, die genau den anderen Weg wählen, die sagen, ich fange an als Berater in einem kleinen Team oder als Experte, habe dann die Möglichkeit, über Billable Hours auch Cashflow aufzubauen, aus dem heraus ich dann ein Softwareprodukt entwickeln kann. Und durch die Tätigkeit als Berater versteht man bei einem breiten Kundenspektrum sehr gut, was eigentlich die Probleme der Kunden sind. Das heißt, ich sehe da durchaus den Ansatz. Man hält natürlich auch seine Shares noch ein bisschen zusammen, aber verliert auch ein bisschen Zeit, wenn man nicht ganz so schnell entwickeln kann. Dafür kriegt man einen sehr guten Überblick über die Probleme potenzieller Kundinnen und Kunden. Ihr habt euch für einen anderen Ansatz entschieden. Warum? Und wie habt ihr es konkret gemacht?
Ich glaube, das Warum ist schnell beantwortet, weil die Erfahrung, die man dann mit diesen Beratertätigkeiten macht, die habe ich halt selber 10 Jahre lang in meinen verschiedenen Positionen bei den Unternehmen machen können und dürfen.
Da reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber, ja?
Genau. Und in der Kombination mit, und das war auch sicherlich eine der größten Herausforderungen für mich, den Ansatz, den wir gewählt haben, der ein sehr technischer ist, erfordert halt auch ein entsprechend komplementäres Gründerteam. was dann mit Alexander und Johannes, meinen beiden Gründern auch oder Co-Foundern, perfekt aufgegangen ist, weil wir genau diese technische Komponente, die wir halt jetzt ausrollen, von Anfang an im Gründerteam auch verankert hatten. Und deswegen war das für uns, also wir haben halt die Herausforderungen der Unternehmen erster Hand erfahren dürfen und haben halt gesehen, wie groß der Pain ist und wie groß auch die oder wie viele Ressourcen aufgebracht werden müssen, um diese Themen zu adressieren. Und deswegen haben wir auch für unser Produkt von Anfang an so einen echten Return of Investment realisieren können, was, glaube ich, für den Compliance-Bereich sehr untypisch ist. Es wird ja immer als Kostenposition wahrgenommen.
Wie misst du den ROI?
Wir bemessen den ganz klar, indem wir die Arbeitsprozesse und Schritte, die unsere Kunden halt heute schon durchführen müssen, weil sie sind regulatorisch verpflichtet, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Sprich, wir können uns ganz klar angucken und zeigen lassen anhand von Prozessbeschreibungen, wie das aktuell aussieht. Und dann kannst du sehr schnell auch eine Zahl daneben setzen und sagen, da sind 5 Mitarbeiter beteiligt, die müssen pro Woche x Stunden aufwenden, um diesen Prozess abzuarbeiten. Oder du hast Entwickler, die beteiligt sind, die entsprechend Ressourcen aufbringen müssen. Und wir können diese Prozesse, ein Beispiel ist das Löschen von Kundendaten, das regelmäßig durchgeführt werden muss oder auf Anfrage erledigt werden muss. Diese Prozesse können wir durch die Integration über die Schnittstellen end-to-end automatisieren. Von der Aufnahme der Anfrage bis hin zur E-Mail, die am Ende die Bestätigung rausschickt. Und du kannst dann natürlich 1:1 das gegenüberstellen und sagen, bisher habt ihr pro Woche 40 Stunden dafür aufgewendet, jetzt braucht ihr nur noch 2, der Rest passiert durch Kertus und die Plattform und am Ende spart ihr 80% der Kosten. Das ist unser Anspruch und das realisieren wir sehr, sehr regelmäßig bei unseren Kunden.
War das auch, wie ihr eure Preise festgelegt habt, also so Value-Based Pricing, oder habt ihr das in Kundeninterviews validiert oder beides, oder wie habt ihr euch dem Thema genähert?
Zu 100%. Wir haben halt immer gesagt, was ist der Kostenaufwand auf der anderen Seite, weil natürlich am Anfang, also wir haben schon eine Kategorie aufgebaut hier in Europa, die es so nicht gab, sprich auch wir mussten uns irgendwie finden und hatten wenig Anknüpfungspunkte von Wettbewerbern, das gab es halt so vorher noch nicht und wir mussten halt irgendwo anfangen und da haben wir genau das gemacht. Wir haben uns hingesetzt, in Interviewprozessen versucht, die richtigen Fragen zu stellen, um herauszufinden, naja, was ist denn der Schmerz auf der anderen Seite und dann halt mit einem kompetitiven Pricing reinzugehen und zu sagen, hey, guck mal, auch sehr transparent über ROI-Calculator zu sagen, das sind die Kosten, die ihr jetzt gerade habt und das sind die Kosten, die ihr zukünftig haben werdet. Das ist natürlich kein Effekt, der sich sofort einstellt, weil wir die Leute ja nicht, also die schmeißen jetzt nicht am nächsten Tag die Leute raus, nur weil wir die Automatisierung machen. Aber die Leute können halt in anderer Position und anderer Stelle eingesetzt werden. Und genauso haben wir uns am Anfang genähert. Mittlerweile ist da natürlich deutlich mehr Erfahrung mit im Spiel. Und wir haben halt einfach klassische Annahmen, die sich halt auch dann so realisieren. Aber wir möchten schon, dass wir am Ende als sehr wertstiftend wahrgenommen werden und nicht nur, dass sich die Compliance verbessert, weil das tut sie auf jeden Fall, sondern dass auch ein echter Return of Investment da ist. Und das haben wir, glaube ich, bisher sehr, sehr gut.
Durch eingesparte Stunden von Mitarbeitern.
Genau, durch eingesparte Stunden, auf Entwicklerseite. Einige können das auch ganz klar an Freelancern festmachen, die sie in dem Bereich zum Beispiel auch einstellen oder beschäftigen und die dann halt abgelöst werden können beziehungsweise für andere Themen verwendet werden.
Kertus ist die erste Firma, in der du arbeitest, oder fast die erste Firma, in der du arbeitest, wo es nicht letztlich darum geht, Dinge dann auch von A nach B zu bewegen. Deshalb würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen einen Schritt in die Vergangenheit machen, was dich dazu bewogen hat, eine reine Software-as-a-Service-Company zu gründen. Du hast angefangen im Studium, glaube ich schon, also du bist Jurist, deshalb auch Dr. Kilian Schmidt, Volljurist, hast angefangen deine ersten Schritte bei Rocket Internet, warst dann bei ein paar Rocket Ventures, dann bei Home24 als das erste Mal als Legal Counsel, hast dann bei einer großen Kanzlei bei Freshfields gearbeitet, über Tier, hast, glaube ich, bei Tier Mobility lange Jahre die Verantwortung gehabt und dann Beratungsmandate unter anderem bei Gorillas gehabt. Habe ich das so einmal ganz schnell im Schnelldurchlauf richtig zusammengefasst?
Genau, das ist die schnelle Kurzversion. Ich bin für Studium damals 2008 nach Berlin. Ich habe als Student immer währenddessen gearbeitet und bin dann in der zweiten Woche über ein paar Zufälle bei einem Rocket Internet Venture gelandet und so halt in
dieser Erklär mal, was war da der Zufall?
Der Zufall war ein Bekannter, der da eingestiegen ist und da händeringend nach Werkstudenten gesucht wurde. E-Career, Plattform, die versucht hat, StepStone Konkurrenz zu machen. Und ich glaube, mittlerweile kann man drüber schmunzeln, das ist auch gut erzählen. Ich war in der dritten Woche nach Gründung da und ich bin 1,5 Jahre später nach Abschluss des Insolvenzverfahrens als Werkstudent wieder raus.
Steile Lernkurve als Werkstudent, beschließt mit zu.
Der Jurist oder der angehende Jurist, der sollte bis zum Ende da bleiben und den ganzen Papierkram erledigen. Aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, viele Learnings mitgenommen und dementsprechend war ich dann da so ein bisschen angefixt und habe einige ähnliche Jobs dann irgendwie angenommen als Student. Und als ich dann mit dem zweiten Examen fertig war, stand ich natürlich auch vor der Wahl, klassisch Kanzlei. Und dann kam auch wieder eins zum nächsten. Irgendwann hat man halt dann auch ein Netzwerk in dem Bereich und dann wurde wieder eine Position bei Home24 frei. Ich hatte die Chance, da einzusteigen und hatte unfassbar viel Glück mit meinem damaligen Chef, André Schneider, der auch in der Startup-Szene immer noch unterwegs ist, von dem ich unfassbar viel lernen durfte. Und dieses typische One-on-One-Sparring da mitnehmen durfte. Und dann...
Was war so das eine, die Fähigkeit oder das eine Learning, was du mitgenommen hast aus der Zeit von Home24, wo du sagst, das hilft dir heute noch?
Ich glaube, was nicht nur hilft, sondern auch bestimmt fast die Grundlage von Kertos ist die Tatsache, dass man mit vielen Nicht-Juristen zusammenarbeitet und komplexe Sachverhalte leicht verständlich aufbereiten muss, beziehungsweise auch einfach ein offenes Mindset mitbringt, wenn Personen mit Problemen auf einen zukommen. Also man ist halt nicht in diesem Austausch von Jurist zu Jurist und wer irgendwie die bessere Fachsprache irgendwie mitbringt, der siegt am Ende, sondern es ist halt sehr hands-on und sehr praktisch gedacht, nach Lösungen irgendwie zu suchen und die dann auch zu finden. Und ich glaube, das hat mich und auch meine Arbeit danach sehr geprägt und ist sicherlich auch ein Teil irgendwie des Erfolges bei Kertos, dass wir halt immer aus der Kundensicht sehr praxisnah uns überlegen, wie können wir jetzt die beste Lösung erreichen und nicht diese klassische theoretische Herangehensweise an, wie muss es jetzt rechtlich zu 100% richtig gemacht werden, sondern ganz ehrlich, und das sagen auch teilweise die Datenschutzbehörden, mit einer 80-20-Lösung bist du oftmals deutlich besser bedient, weil wenn die Alternative ist, man macht es gar nicht, dann freut sich jede Behörde und auch jedes Unternehmen über die 80%. Und ich glaube, da sind wir extrem stark drin. Und das würde ich auch als absoluten Erfolg und Stärke von uns bezeichnen. Und das habe ich sicherlich da auch schon in den ersten Zügen mitnehmen und lernen dürfen.
Okay. Und in der One-on-One-Coaching- oder Mentor-Mentee-Beziehung, was hat dein Mentor denn gemacht, was nachhaltig dich so beeindruckt hat?
Also vor allem beeindruckt hat mich irgendwie seine Erfahrungen, aber auch, also André hat es immer hinbekommen, sehr komplexe Themen unfassbar schnell sich zu erschließen und auch einem sehr gut mitgeben zu können, wie er das macht. Und ich glaube, da habe ich mir viele Dinge abschauen können, die ich heute anwenden kann, dass man sehr spontan reagieren kann auf neue Gegebenheiten und Situationen, im Kleinen wie im Großen, ob das irgendwie ein Gespräch ist mit einem Bewerber oder mit einem Kunden oder ob das halt die nächste irgendwie Product Session ist, wo man sich überlegen muss, in welche Richtung man das Produkt weiterentwickelt. Ich glaube, da durfte ich mir viel abgucken von ihm, wie er da analytisch, aber sehr praktisch an die Herausforderungen angegangen ist.
Alright, dann würde ich einmal kurz weitergehen. Ich glaube, die Station bei Freshfields würde ich hier nicht allzu lang besprechen. Die meisten Leute, die uns zuhören, haben Software Companies gefounded, sind da in leitender Position oder investieren in Software Companies und sind mit dem Kanzlei Business nicht ganz so eng. Deshalb lass mal zu Tier gehen. Tier, E-Roller, Elektromobilität, Mikromobilität in Städten. Was hast du da gemacht und was hast du da gelernt?
Sehr viel gelernt, sehr viel gemacht. Wie kam es dazu? Ich hatte dann nach dem Kanzlei, also ich war auch nur ein bisschen länger als ein Jahr dort, schon schnell wieder das Gefühl, ich möchte wieder hands-on praktisch arbeiten, jetzt mal salopp gesagt. Und sehr aktiv auch auf die Suche gegangen nach der nächsten Herausforderung und hatte dann das Glück, Lorenz Leuschner als Gründer von Tier kennenzulernen und ihn sehr schnell dann davon zu überzeugen, dass er einen Juristen im Team braucht und das auch schon in einer sehr frühen Phase. Und ich war dann am Ende irgendwie Mitarbeiter knapp irgendwie 50, 52 oder so, was sehr untypisch ist für Juristen. Normalerweise werden die halt zu einem deutlich späteren Zeitpunkt geholt und das war für mich halt auch eine Riesenchance. Ich wollte sehr, sehr frühphasig in einem Startup mitwirken, auch wieder aus erster Hand erfahren, was es bedeutet, ein Unternehmen, eine Organisation aufzubauen. Und Lawrence hat mir halt diese Chance gegeben und die hat mich unfassbar geprägt und halt auch meine größte Lernkurve beschert. Sicherlich auch hier und da über meine über mich hinausgewachsen, aber auch sicherlich klar an meine Grenzen gekommen. Als ich 1,5 Jahre später bei Tier raus bin, waren wir nicht mehr 50 Mitarbeiter, sondern über 1000. Und aus einer Stadt in Wien sind 65 Städte in 12 Ländern geworden. Und ich durfte halt in der Zeit die Rechtsabteilung leiten und auch die Themen Public Policy mit betreuen. Heißt, der Spagat zwischen die nächste Finanzierungsrunde, aber auch der Vorortbesuch in irgendwie Kopenhagen, um den Bürgermeister davon zu überzeugen, dass die Roller doch jetzt der genau richtige Weg sind, um die Mobilitätswende in den Städten weiter voranzutreiben. Aber genau das hat mir halt auch extrem viel Spaß gemacht. Das war letztendlich wie so, ich meine, es ist ein Consumer-Thema und am Ende war ich so ein bisschen der Vertriebler auch gleichzeitig wieder, der halt den Städten irgendwie zeigen und sagen durfte, was wir da halt machen. Und das hat extrem viel Spaß gemacht und war eine mega Chance, die ich sehr geschätzt habe und wirklich super viel mitnehmen durfte.
Ja. Wie geht's der Firma heute? Ich glaube, da gab es ja einen Roll-Up, oder? Und die Scooter-Hype ist so ein bisschen ausgelutscht.
Genau, und ich glaube, diesen Hypergrowth, den ich mitnehmen durfte, der ist dann auch Corona-bedingt sicherlich erstmal auf einem Plateau irgendwie angekommen und in den letzten Jahren auch bedingt durch irgendwie einfach die Finanzlage oder einfach generell das Geld deutlich teurer geworden ist am Markt, hatten die mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. In der Tat gab es mittlerweile mehrere Roll-Ups, unter anderem hat Tier mit Dot, einem französisch-holländischen Anbieter, gemerged. Und ich habe nur auch noch das mitbekommen, was man dann liest, aber aus einer Milliardenbewertung ist dann eher irgendwie eine dreistellige Millionenbewertung geworden, was natürlich auch immer noch viel Geld ist, aber sicherlich die großen Ambitionen, die man mal hatte, die sind auch vehement teilweise durch die Städte vernichtet worden, weil einfach klar war, dass so wie man sich das vorgestellt hat, diese Mikromobilität nicht gewünscht ist, die Roller nach wie vor als eher Störfaktor in den Städten wahrgenommen werden und das unabhängig vom Geschäftsmodell auch da wieder regulatorische Hürden sicherlich ein Grund waren, warum das nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat.
War das auch ein Grund für dich, dann weiterzuziehen von Tier, weil du gesehen hast, irgendwo gibt es auch Grenzen des Wachstums oder das Modell funktioniert vielleicht auch nicht so gut wie anfangs gedacht?
Ein Grund weiterzuziehen war sicherlich nicht auch ein persönliches Wachstum, wo ich an eine Grenze gekommen bin und ich gemerkt habe, dass das, was jetzt irgendwie gefordert wird, nicht mehr das ist, was ich auch leisten kann. Und ich glaube, das haben auch beide Seiten gemerkt. Also da bin ich auch immer sehr offen und transparent und ich finde es auch fair, dass irgendwann man mit Anfang 30 und über 1000 Mitarbeitern man als Jurist oder als Professional irgendwie auch an seine Grenzen kommt. Ich hatte gleichzeitig hohe Ansprüche und Forderungen an mich selbst und auch an die Rolle, die ich da ausfüllen wollte. Und dann hat man halt irgendwann gemerkt, dass das einfach nicht mehr passt. Und das war dann auch ein Grund, warum ich da gegangen bin. Und das aber dann auch als Anlass genommen habe, mich nochmal selber zu hinterfragen. Was ist denn eigentlich das, was ich als nächstes machen möchte? Und hatte dann auch sehr interessante Gespräche in anderen Startups, wo es um ähnliche Rollen, also auch wieder so diese typische General Counsel, Chefjuristenrolle ging. Und ich mit den Gründern sehr schnell abgeschweift bin, nämlich was eigene Gründungsideen betrifft. Und ich in beiden Fällen eine sehr klare Absage dann bekommen habe am nächsten Tag und ich dann in der Tat mich hingesetzt habe und überlegt habe, okay, ist diese Rolle, die ich da ursprünglich mal hatte, wirklich die ich auch als nächstes haben möchte oder muss ich jetzt nicht die Chance nutzen, um was ganz anderes auszuprobieren? Und so fing dann die sehr konkrete Arbeit und Umsetzung eigener Ideen oder Möglichkeiten für eine Gründung an.
Zwischendurch hast du ja noch ein bisschen beraten und ja. Eine der wenigen Firmen, die noch schneller gewachsen ist als Home24 und Tier, waren Gorillas. Wozu hast du den geraten? In welcher Funktion hast du die beraten?
Genau, wenn man erstmal in der Szene drin ist, ja, dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, auch anderen Teams ad hoc irgendwie helfen zu können. Und Gorillas war genau in so einer Phase, wo es halt darum ging, irgendwie die Expansion und Skalierung auch rechtlich zu begleiten, letztendlich so ein kleines Expansion-Team, das neue Länder, neue Märkte, neue Regionen versucht hat aufzumachen, wo halt einfach ganz viel Fleißarbeit auch gefordert ist. Und da habe ich halt dem Team genau bei diesen Themen irgendwie ein bisschen helfen können, gleichzeitig irgendwie Finanzierungsrunden, die ja auch da an der Tagesordnung waren. Deswegen da mit Marc Hansel, dem General Counsel damals, auch sehr, sehr cool irgendwie zusammenarbeiten dürfen. Und letztendlich war das für mich auch eine coole Möglichkeit, durch ein bisschen Cashflow die Gründerphase oder das Finden einer Idee dann auch ein bisschen quer zu finanzieren und habe direkt wieder erste Eindrücke gewinnen können und Unter anderem auch den ersten Business Angel dann damals für Kertos vor Ort gewonnen, nämlich Ronny Shipley, der damals als CTO für Gorillas tätig war. Und als ich dem dann, ich habe ihn noch nicht mal direkt gepitcht, sondern ich saß mit Marc in einem Raum und habe dem dann erzählt, was ich als Gründung mir gerade so überlege. Und der Ronny saß zufälligerweise mit in diesem Raum und hat das halt einfach überhört und war halt so, Moment mal, ist auch ein Problem bei uns, finde ich spannend. Am Ende hat er investiert und Gorillas war einer der ersten Kunden. Also es ist, ist ganz gut aufgegangen, glaube ich.
Gut, gut. Und wie hast du deine Co-Founder gefunden?
Die habe ich gefunden nach einer langen Reise, muss man sagen. Ich fast so schwierig wie irgendwie eine Idee oder irgendwie ein Anknüpfungspunkt für ein Thema zu finden für die Gründung. Es war für mich irgendwie das Finden von Co-Foundern. Als Jurist ist man halt nicht immer der Erste, der irgendwie einem in den Sinn kommt, wenn man ein Team zusammenstellt. Und dementsprechend hatte ich schon schnell das Gefühl, dass ich da selber in die Hand nehmen muss, dieses Team irgendwie zu finden und zusammenzustellen. Und am Ende sind wir über einige Umwege und einen gemeinsamen Bekannten zusammengebracht worden. Johann, der im VC-Bereich tätig ist, mit dem ich halt ein paar Mal gesprochen habe, über Ideen mich ausgetauscht habe, aber ihm auch mein Problem geschildert habe, dass es sehr schwierig ist, entsprechende Co-Founder zu finden. Der war wiederum ein alter Studienbuddy von Johannes, einem meiner Co-Founder, und hat uns dann zusammengebracht und meinte, hey, da sind zwei extrem talentierte Jungs in München, die gerne was Eigenes bauen möchten und du hast, glaube ich, eine ganz gute Idee, sprecht ihr doch mal miteinander. Und so kam das Ganze zustande und ich könnte mir echt keine bessere Kombination menschlich, aber auch fachlich vorstellen. Wir sind als drei komplett gleichberechtigte irgendwie Gründer unterwegs. Das ist zum Beispiel auch was ich anderen Gründern extrem empfehlen würde. Ich bin da auch mit einer Attitüde, aber ich habe am Anfang schon so ein bisschen den Anspruch gehabt, hey, ich komme hier irgendwie aus der Industrie, ich habe hier eine coole Idee mitgebracht. Das berechtigt jetzt auch irgendwie für, weiß ich nicht, mehr Anteile, mehr Stimmrechte, wie auch immer. Alex und Johannes haben da relativ schnell gegengehalten, wie ich heute sagen würde, vollkommen zu Recht und auch zum Glück. Ich glaube, ein Erfolg oder ein Erfolgsgrund ist, dass wir halt zu dritt komplett auf Augenhöhe unterwegs sind und uns da die Bälle zuspielen. Und das kann ich oder würde ich anderen Gründerteams auch aus meiner Sicht raten. Und das hat extrem gut oder funktioniert extrem gut. Ja.
Das heißt, ihr habt die Company damals auch dann ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel die Shares verteilt. Und wie habt ihr die Aufgaben aufgeteilt zwischen dir, Johannes und Alex?
Das ging recht schnell. Ich habe halt gesagt, ich kenne mich mit dem Thema aus, sprich, ich habe am Produkt am Anfang stark mitgewirkt, aber habe keine Ahnung, wie man ein Produkt baut in der Umsetzung. Das war halt dann Johannes Aufgabe, sich vor allem um das Produkt zu kümmern. Alex als klassischer CTO hat die technische Umsetzung realisiert und ich habe dann schnell alle Themen übernommen, die, sag ich mal, eher nach außen gerichtet sind, klassisch Sales, Marketing, natürlich auch im Hiring da irgendwie immer meine Finger im Spiel. Und dann dadurch, dass wir von Beginn an wirklich mit Pitch Deck ohne eine Zeile Code Investoren an Bord hatten, natürlich auch die Bespaßung der Investoren und das Management derer. Das sind so meine Bereiche und das hat sich jetzt immer mehr gefestigt. Ich verantworte den ganzen Growth-Bereich und Investor Relations. Joe ist zuständig für Operations und Finance und Alex kümmert sich mit seinem Team um Tech und Product. Und da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgeteilt.
Klingt nach einer guten Aufteilung. Wer von euch ist beim Artist Summit im Oktober?
Da werden Johannes und ich zu Gast sein. Freuen uns sehr, diesmal ja sogar mit eigenem Stand.
Ja, wir uns auch.
Genau, und sind total gespannt. Ich bin dann, glaube ich, ja, ihr macht es zum dritten Mal und ich war dann entsprechend dreimal jetzt auch dann schon dabei.
Stammkunde. Stammgast. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Aber ich würde gerne nochmal in einen anderen Aspekt gehen, den ich in den regulatorischen Bereich ganz spannend finde. Es ist ein Blue Ocean Markt, wo alle Kunden nach einer Lösung suchen, sage ich mal. Und was ich häufig höre, ist dann, oder in den Pitch Decks auch sehe, in den nächsten 2 Jahren werden 10.000 Unternehmen reportingpflichtig, dann in den nächsten 3 Jahren 50.000, in den nächsten 5 Jahren 100.000 und so weiter. Also der TAM wird von alleine größer sozusagen. Wie gewinnst du in dieser Phase Kunden oder für welchen Approach habt ihr euch entschieden? Du hast gerade schon gesagt, Gorillas war dann ein Beta-Kunde oder ein früher Kunde durch eine persönliche Beziehung. Aber wenn du das skalieren willst, da gibt es ja durchaus verschiedene Ansätze, wie man sich so einem Markt nähert. Welchen habt ihr gewählt?
Ja, Ich glaube, es ist immer eine Kombination aus verschiedenen Themen. Wir haben ganz klassische Sales-Methodiken im Outreach, Cold Outreach über LinkedIn, über E-Mail, über das klassische Cold Calling, Events, wie zum Beispiel Artist Summit, wo wir natürlich auch mit potenziellen Kunden ins Gespräch kommen und uns austauschen. Wir haben Offline-Events veranstaltet, sogenannte Privacy-Dinner, wo wir einfach Experten aus der Industrie versucht haben, in einer entspannten Atmosphäre zusammenzubringen, um einfach das Gespräch zu führen, den Austausch zu fördern. Und wo wir eine Herausforderung hatten und sicherlich auch immer noch haben, ist das Thema Education. Unser Produkt, was wir gebaut haben, ist halt schon hier in Europa zumindest eine neue Produktkategorie. Und das muss man den Verantwortlichen auch entsprechend näher bringen. Das heißt, wir sind jetzt nicht per Default eine Lösung am Anfang gewesen, die Leute kannten und wussten, dass es das gibt und irgendwie drei Anbieter sich rausgesucht haben und die miteinander vergleichen konnten. Sondern wir müssen auf Education-Content setzen, wir müssen den Leuten näher bringen, hey, das, was ihr heute manuell macht bei euch in der Organisation, dafür gibt es jetzt Lösungen, die das Ganze technisch abbilden und bedienen und euch durch Automatisierung unterstützen können. Und das ist dann letztendlich, klar, auch der Inbound über die Website, also klassische Content und auch Paid Ads, die wir da nutzen. Insofern ist es so ein echter Multi-Channel-Approach. Sicherlich auch noch unserer Phase geschuldet, wo man als Seed Company alles ausprobiert und sich jetzt aber auch.
Was hat denn am besten funktioniert? Kannst du da einen Channel herausheben?
Cold Calling, okay. Interessanterweise. Aber auch da muss man aufpassen.
Ist das GDPR-konform?
Man muss darauf aufpassen, mit wem man spricht, weil in der Tat die klassischen Juristen erreicht man da eher schlecht oder die sind sehr, sehr ablehnend, wenn man irgendwie den Connect auch hinbekommt, wohingegen klassische Tech-Verantwortliche, also Engineers oder auch Product Owner, da deutlich offener sind für die Gespräche und auch die Bereitschaft. Also das erleben wir ganz oft, wir sind am Telefon und die Leute, ich bin direkt auf eurer Website, also die dann sehr aktiv sich sofort irgendwie damit auseinandersetzen und auch verstehen wollen, was wir machen. Also es kommt so ein bisschen darauf an und ja, in der Tat muss man auch sagen, dass es sicherlich eine Grauzone ist in vielen Bereichen. Aber ich glaube, wir haben auch Mittel und Wege gefunden, auf legalem Wege sozusagen an diese Kontaktdaten ranzukommen, ob es halt über die Website ist, Veranstaltungen und Ähnliches.
Am Ende musst du aber nicht nur mit deiner Zielperson in Kontakt kommen, sondern sie auch überzeugen. Wie unterscheidet sich denn euer Produkt von den Lösungen, die es am Markt so gibt?
Wenn ich jetzt frech bin und ein bisschen spitz sage, dann wir haben ein Produkt im Vergleich zu einigen anderen Anbietern. Ich glaube, das
okay. Ist schon... Ja, klingt frech, erklär mal.
Es ist halt schon so, also wir sind mit unserer Plattform eine sehr dynamische Plattform, die halt tief integriert wird in die Schnittstellen und Systeme unserer Kunden. Heißt, über öffentliche APIs, klassischer SaaS-Anwendungen, docken wir uns an HR-Systeme, Abrechnungssysteme, CRM-Systeme, Single Sign-On und andere Datensilos an, um diese Information herauszuziehen, automatisch in Compliance-Dokumentation zu übersetzen und dann halt auch in eine kontinuierliche Maintenance zu überführen, dass du halt wegkommst von statischen Lösungen, die halt sehr, also auch da oftmals eine Excel-Liste, die halt einfach in einen Webbrowser gekippt wurde, wo am Ende aber alle Felder selber befüllt werden müssen, wo man halt Interviewprozesse führt mit den verschiedenen Verantwortlichen der einzelnen Abteilungen. Und das muss dann einmal im Jahr wiederholt werden. Das ist dann der Audit-Prozess. Es ist per Default meiner Meinung nach ein Prozess, der nicht funktioniert, weil wenn du heute anfängst, dann dauert die Befragung aller Abteilungen 3 bis 6 Monate. Und wenn du nach 6 Monaten fertig bist, kannst du eigentlich schon wieder vorne anfangen, weil mit denen du als erstes gesprochen hast, da haben sie die Tool-Landschaft schon wieder 3-mal verändert und die Prozesse 4-mal überholt. Und das können wir halt durch diese technische Integration sehr stark automatisieren und nahezu in Echtzeit wiedergeben. Und das ist etwas, was halt unsere Kunden schon in der Demo extrem beeindruckend finden. Wir fangen halt an und scannen die Website unserer Kunden und können sofort identifizieren, welche Tools, welche Sign-Up-Forms, welche Pixel dort hinterlegt sind.
Machst du das mit so einem Tool wie BuildWith oder sowas, dass du rausfindest, was
da verwendet? Genau, gibt's verschiedene. Wir kombinieren da verschiedene Ansätze, um halt ein sehr holistisches Ergebnis zu erzielen. Und das bedeutet, in der Demo hast du diesen Wow-Effekt, dass du den Kunden, ohne irgendwo über eine API-Schnittstelle integriert zu sein, schon mal 20, 30 Tools anzeigen kannst. Und wenn wir dann auf der Plattform weitergehen, aus den Tools ziehen wir folgende Rückschlüsse, die dann in der Dokumentation so direkt übertragen werden, hast du innerhalb von ja,
zwei Minuten. Das heißt, da muss ich kurz reingehen. Finde ich nämlich ultra interessant. Das heißt, bevor ihr eine Demo macht mit dem Kunden, macht ihr in der Discovery-Phase erstmal ein Re-Engineering von der Website des Kunden, um rauszufinden, welche Tools setzt der Kunde ein, sodass ihr in der Demo dann ganz konkret auf die Tools eingehen könnt, die der Kunde gesichert einsetzt oder die auch viel in Verwendung sind.
Genau, wir machen das nicht vorab, sondern wir machen es in der Demo. Also unsere Plattform schafft das in dem Moment. Also wir geben die Domain ein und dann läuft der Scan live, während der Kunde mit einem Share-Screen dabei sitzt. Und dann können wir dem Kunden, weiß ich nicht, das geht, wenn du jetzt irgendwie Bild.de nimmst oder Zeit, die großen Medienhäuser, da hast du irgendwie über 100, also hunderte von Tools, die auf diesen Webseiten laufen, weil natürlich deine Daten deren irgendwie Brot und Butter sind. Bei anderen ist es ein bisschen weniger, aber in der Regel finden wir zwischen 15 und 30 Systeme. HubSpot, Sign-up-Form, irgendwie Webflow, also dein Hosting-Provider für die Website. Und das sind ja alles Dienstleister, mit denen du arbeitest, die im Zweifelsfall auch personenbezogene Daten über deine Website oder über andere Quellen erhalten, die dementsprechend im Compliance-Kontext gelistet werden müssen, evaluiert werden müssen und in die Dokumentation überführt werden. Und das wäre jetzt sonst ein Prozess. Du sprichst mit dem Marketing-Team, hey, liebes Team, wo hosten wir denn unsere Website und wie trackt ihr irgendwie die Visitors? Und genau diesen Prozess können wir mit wenigen Klicks über die Plattform abbilden und das theoretisch jeden Tag wiederholen und somit halt auch evaluieren, ob halt die Ergebnisse, die wir gestern gezogen haben, heute noch aktuell sind oder ob zum Beispiel jemand im Marketing-Team jetzt ein neues Tool eingeführt hat, was noch nicht registriert wurde. Und so kommst du halt, wie wir so schön sagen, vor die Welle der Compliance und kannst proaktiv dich um die Themen kümmern und musst nicht einmal im Monat, einmal im Jahr irgendwie die Scherben aufklauben und den Leuten hinterherfegen. Ja.
Okay, konkrete Nachfrage. Es ist ja doch häufig so, du hast gesagt, ihr habt viel zum Beispiel auch über Privacy Dinner gemacht am Anfang. Ich kann mir vorstellen, in vielen Unternehmen ist es so, die organisieren Privacy Dinner, dann gibt es da 20 Teilnehmer. Diese 20 Teilnehmer werden vielleicht in eine Excel-Tabelle geschrieben oder in Google Sheet. Dann schickt der Gründer das an einen Eventmanager und der Eventmanager schickt es an einen Partner und dann fliegen diese ganzen Namen der Kunden in einer Excel-Datei rum. Was macht Kertos damit, dass diese Excel-Datei, die in 4 verschiedenen Mail-Accounts und in 2 verschiedenen Versionen auf 3 unterschiedlichen Rechnern der Firma liegt und vielleicht noch irgendwo in einem Share-Drive oder in einem Google-Drive oder so?
Ja.
Wie findest du die? Und jetzt steht da als Teilnehmer Karl-Heinz drauf. Karl-Heinz schreibt dir eine E-Mail und sagt, bitte lösch alle meine Daten.
Ja, genau. Was du jetzt angesprochen hast, ist natürlich schon der ultimative Endgegner im Bereich Datenschutz.
Aber nämlich, nicht ganz unrealistisch.
Genau. Ja, die Individualkommunikation, die ist halt immer da. Und die E-Mail ist oder die Slack-Nachrichten sind halt genau das, die auch extrem herausfordernd sind. Wie wir an die Sache herangehen, ist, wir arbeiten in verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist immer erstmal die Identifikation der verschiedenen Tools und Systeme, die bei dir im Einsatz sind, weil überhaupt erst dann können wir natürlich nachvollziehen, wo könnten denn Daten überhaupt versteckt sein. Was wir dann machen, ist auf sogenannter Profilebene diese Daten zu identifizieren. Wir bedienen uns einem Identifier, zum Beispiel deine E-Mail-Adresse, eine Hash-ID oder ähnlichem, um dann entsprechend diese Profile in einem Mixpanel, in einem Brace, in einem Mailchimp zu identifizieren und dann auch zu löschen. Und was du jetzt ansprichst, muss man als unstrukturierte Daten bezeichnen, weil halt auch, wenn es in der Excel-Liste drinsteht, ist es unstrukturiert, es ist halt nicht einem gewissen Profil zugewiesen. Und da gibt es bestimmte Integrationen, die wir auch schon gebaut haben, zum Beispiel in den G-Drive, in verschiedene SharePoint-Integrationen, um dann auch, basierend auf diesem Identifier, wieder nach Hits zu suchen, diese anzuzeigen und dir die Möglichkeit zu bieten, diese zu löschen. Was wir in der Tat noch nicht können, und das ist wirklich eher forensische, also es gibt diese Datenforensik und das ist wirklich forensische Arbeit, ist das Identifizieren von individuellen Nachrichten. Und dann stehst du ja auch immer vor der Herausforderung, selbst wenn ich alles identifiziert habe, darf ich oder muss ich das löschen oder nicht? Du hast gewisse Verpflichtungen zur Aufbewahrung von Geschäftsbriefen, von gerade im HR-Bereich bis zu 30 Jahre lang müssen Themen teilweise aufbewahrt werden. Und dementsprechend kommen wir da sicherlich auch an unsere Grenzen. Aber wir sagen halt auch, und das sehen auch unsere Kunden, selbst wenn wir nur in Anführungszeichen 80% von 100% automatisieren, sind das schon mal 8 von 10 Arbeitsschritte, die wir halt für dich übernehmen und entsprechend halt deutlich mehr erreichen als das, was überhaupt manuell gemacht wird.
Ich fand es ja ganz erfrischend oder überraschend auch, dass du gesagt hast, selbst in der Kommunikation mit den Behörden, ist der 80-20-Approach akzeptiert, dass die sagen, 80% der Daten, die gelöscht werden, ist immer noch besser als gar nichts und völlige Überforderung. Also das habe ich in dem Gespräch auf jeden Fall hier gelernt und mitgenommen, dass die Angst davor, irgendwas falsch zu machen und dann gar nichts zu tun, im Zweifel schlechter ist, als zu sagen, wir versuchen es, wir geben unser Bestes und wenn es von 100 Datensätzen dann 2, 3, 5 uns dazwischen rutschen, dann ist es eben so. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Absolut. Ich meine, unser Anspruch ist natürlich ungebrochen, dass wir halt sagen, hey, wir wollen diese 100% erreichen und die erreicht man auch, wenn wir in Kombination mit Automatisierung und dann den letzten Schritten durch manuelle Löschung zum Beispiel Hand in Hand arbeiten. Und es ist am Ende ja immer, und das ist auch, finde ich, total wichtig, es gibt kein Unternehmen, das da draußen nicht compliant, und compliant ist ein weiter Begriff, aber keiner hat Interesse daran, gegen eine Regulatorik zu verstoßen, sondern es ist immer ein Kosten-Nutzen-Aufwand oder eine Bemessung dessen, wie viel stecke ich rein und wie viel kommt am Ende raus. Und im Datenschutz kann man natürlich auch sagen, hey, es gibt hohe Strafen, die treffen vor allem die großen Milliardenstrafen für Meta, jetzt gerade Uber letzte Woche wieder 280 Millionen Strafe. Aber was kommt eigentlich bei mir als, sag ich mal, kleiner Mittelständler oder irgendwie modernes Startup irgendwie an? Ja, in der Regel gar nicht so viel. Und dann fragt man sich halt auch als Geschäftsführer, warum soll ich jetzt da irgendwie so viel Geld investieren, Berater engagieren und irgendwie die Leute hier alle auf Trab bringen? Ich habe keine Lust, irgendwie 50.000 Euro im Jahr für meine Compliance auszugeben, wenn im Zweifelsfall eh nichts passiert. Und da sagen wir halt genau, du musst auch nicht die 50.000 ausgeben, sondern Betrag X, der halt deutlich niedriger ist, der bei dir eine nahezu 100%ige irgendwie Compliance bietet. Und dann sieht die Abwägung halt schon wieder ganz anders aus, weil du halt sagst, naja, der Aufwand, den ich jetzt betreibe, der steht total im Verhältnis zu dem, was am Ende bei rauskommt. Ich habe nicht irgendwie die Gefahr, dass irgendwie Reputationsverlust durch irgendwie Datenlecks oder irgendwie schlechter Umgang mit den Kundendaten. Ich habe keine Behörde, die mir auf den Deckel steigt oder irgendwelche Querulanten, die mich jetzt hier irgendwie verpfeifen und für irgendwie Probleme sorgen. Ich glaube, das ist unser Anspruch, ja, dass wir halt sagen, Compliance muss für jeden zugänglich sein und das auf eine Art und Weise, die optimal im Verhältnis steht zwischen dem, was eingesetzt wird und was als Ertrag rauskommt, weil, und da bin ich fest davon überzeugt, jeder Interesse dran hat, sich an die Vorgaben zu halten, alleine, um ruhig schlafen zu können.
Mach's mal konkret für andere Early-Stage-Founder. Ich habe eine Company, 10 bis 20 Mitarbeitende, habe 20 bis 40 Tools im Einsatz. Was kostet Kertos mich?
Also wir fangen bei einigen 100 Euro im Monat an. Ja, es kommt auch immer darauf an, wie viel Automatisierung willst du tatsächlich verwenden und wie häufig soll die auch irgendwie eingeschaltet werden. Aber was wir halt für diese Unternehmen erreichen, ist halt genau das, auch bei kleinen Unternehmen. Wie fängst du im Datenschutz an? Da kommt jemand vorbei, es wird ein schönes Audit gemacht, da wird einmal die Datenschutzerklärung runtergeschrieben und danach passiert gar nichts mehr. Ja, man hat irgendwie sich nach außen hin den schönen Schein gegeben und das ist vielleicht auch in Ordnung, aber intern, das weißt du auch, gerade bei so frühphasigen Unternehmen, da wechselt jeden Tag die Zuständigkeit, Tools werden getestet, rausgekickt und wieder neu reingeholt. Also kannst du eigentlich nach dem zweiten Monat nach dem Audit schon wieder von vorne anfangen. Und genau da setzen wir halt an, dass wir halt sagen, wir sind teilweise nicht unbedingt günstiger, wir sind aber auch nicht teurer. Aber das, was am Ende bei dir rauskommt und was bei dir ankommt, ist halt viel werthaltiger als diese punktuelle Compliance. Sondern wir sorgen halt dafür, dass du kontinuierlich das siehst, was bei dir in der Organisation passiert, darauf reagieren kannst und Maßnahmen ergreifst oder wir auch für dich. Also es gibt halt auch die Möglichkeit, uns als Plattform all-in-one so ein bisschen Peace of Mind zu engagieren, dass wir halt ganzheitlich dafür sorgen, dass du dir keine Gedanken machen musst um die Themen. Wir halt selber mit den Informationen, die unsere Plattform generiert, arbeiten.
Bist du dann auch mein Datenschutzbeauftragter oder muss der, also bietet dir externe Datenschutzbeauftragter
an? Genau. Mhm. Wenn das gewünscht ist, dann agieren wir auch als externer und ernannter Datenschutzbeauftragter und geben so sozusagen dieses Experten-Add-on. Und das ist auch schon spannend und wir verwehren uns dem auch nicht. Wie gesagt, ich hatte am Anfang erzählt, die Experten, die dann angefangen haben, eine Plattform on top zu setzen, sagen wir auch, okay, die Plattform ist Dreh- und Angelpunkt, aber es ist auch punktuell total richtig und wichtig, dieses Expertenwissen mit einzubringen und dir als Unternehmen auch wirklich als Partner zur Seite zu stehen und dir einfach diese Last von den Schultern zu nehmen und du musst dich nicht mehr damit beschäftigen.
Ja, das waren zwei lange, ausführliche Antworten, wie ich sie von jemandem, der die Software gerne anbieten möchte und jemand, der Jurist ist, auch erwartet hätte. Ich hatte aber gefragt, was kostet's? Und du hast gesagt, ein paar hundert Euro. Sind es 200 oder sind es 900?
Nee, also es ist eher im Bereich 200, 300 Euro, wenn du jetzt ein kleines Unternehmen ansprichst in der Größe.
Pro Monat.
Pro Monat, genau. Mhm.
Ja, okay, verstanden. Und ist, wie groß sind eure größten, wie groß sind eure kleinsten Kunden?
Das Gute ist, dass wir sehr modular unterwegs sind. Unsere kleinsten Kunden sind genau in der Größe, die du gerade beschrieben hast. 10, 20 Mitarbeiter. Neben dem Datenschutz machen wir auch Themen rund um ISO-Zertifizierung, SOC 2 Report, die NIS 2 Regulierung, AI Act. Passiert hier gerade viel an vielen Stellen. Und nach oben hin, durch diese tiefe Integration und die Automatisierung wiederkehrender Prozesse, gibt es da wenig Grenzen. Wir haben Kunden, große Armaturenanbieter, Kunden wie Enpal, Flink, McMakler, Blacklane, A&O Hostel. Also da gibt es schon einige mit auch, sag ich mal, klanghaften Namen, die halt mit vielen Kundendaten sich rumplagen müssen. Zum Glück für sie, zum Glück für uns, denn da gibt es was zu tun. Also da ist die Bandbreite recht breit.
Okay. Gut. Und was ist der, nochmal aus der Brille eines Early-Stage-Founders gesprochen, was sollte ich unbedingt machen? So welchen Fehler muss ich vermeiden, der mir wirklich auf die Füße fallen kann, jetzt aus einer Datenschutzperspektive ganz am Anfang?
Datenschutz und Compliance kommt ja in vielen Farben und Facetten. Ich glaube, man sollte halt das Thema schon ernst nehmen und sich auch überlegen, welchen Impact kann es haben, wenn etwas schief geht. Es gibt zum Beispiel, wenn du im Health-Tech-Sektor, im Finanzsektor, im Versicherungsbereich unterwegs bist, wo teilweise mit hochsensiblen Daten gearbeitet wird, ja, dann kann das der ultimative Killer sein, wenn du auf einmal einen Datenleck hast oder nicht sorgsam mit den Daten umgehst. Du bist sofort auf dem Radar der Behörden. Eventuelle Geschäftspartner wenden dir den Rücken zu. Also das kann schon auch nicht nur geschäftsschädigend, sondern auch geschäftsvernichtend sein, wenn du das Thema nicht ernst nimmst. Und das sind Themen, die wir bedienen können oder auch dann, sag ich mal, die klassischen Juristen und Anwälte. Du solltest dir am Anfang deiner Gründung schon ganz genau Gedanken darüber machen, wofür du diese Daten, die du erhebst, zukünftig auch verwenden möchtest, weil es schon entscheidend in dem Moment der Datenerhebung ist, die richtigen Informationen an den Betroffenen weiterzugeben, um dir am Ende alle Möglichkeiten offen zu halten. Also wir sehen immer wieder Unternehmen, die da sehr lax am Anfang mit umgegangen sind, die große Datenmengen erhoben haben von Kunden und auf einmal feststellen, dass sie diese Daten nur für ganz bestimmte Zwecke verwenden dürfen, die vielleicht gar nicht mehr das betreffen, was das Geschäftsmodell heute bedeutet oder in welche Richtung sich das entwickelt hat. Also ich würde Gründern und Gründerinnen schon raten, sehr früh sich Gedanken darüber zu machen, welche Daten erheben wir eigentlich und wofür. Und sind da auch eventuelle Abwandlungen im Geschäftsmodell mit irgendwie erfasst? Oder sollte man da halt nicht nochmal tiefer reinschauen und sich Gedanken machen, wie man das besser aufsetzt? Und unabhängig davon, ob das Mitarbeiter oder Kunden sind, eine gute Compliance ist nicht nur geschäftswahrend, sondern auch geschäftsfördernd. Also eine ISO-Zertifizierung oder ein SOC 2 Report eröffnet dir neue Kundenfelder und ermöglicht dir auch dein Business in weitere Richtungen zu entwickeln.
Und wie kriege ich das ganz konkret hin, dass ich Kundendaten so abfrage, dass ich die richtigen Daten abfrage und auch dann die Daten abfrage, die ich vielleicht mein sich im Early Stage auch noch entwickelndes Geschäftsmodell damit bedienen kann? Hast du da praktische Handlungsempfehlungen?
Ja, also das ist sehr praktisch, das ist die Datenschutzerklärung. Also von vielen wird sie immer belächelt, akzeptiert und weggeklickt nach dem Motto, ja, da steht nur Blabla drin, aber am Ende ist das auch Dreh- und Angelpunkt dessen, was du dem Einzelnen an Informationen gibst. Und nur wenn er diese Informationen bekommen hat, darfst du auch danach diese Daten so verwenden, wie du dir das vielleicht vorstellst. Auf kleiner Skala mag das halt noch funktionieren und da wird dann vielleicht auch mal ein Auge zugedrückt, aber wenn du dann wirklich skalierst und das habe ich im Umfeld mitbekommen von Unternehmen, die im Health-Tech-Sektor sich groß gemacht haben. Du sitzt auf einmal auf einem Haufen Gold, den du halt nicht, an wo du nicht rankommst, weil du dann mit mehreren Millionen Datensätzen nicht mal eben sagen kannst, ja, das ist mir jetzt total egal, da habe ich vielleicht ein bisschen geschlurrt mit den Infos. Ich mache das jetzt einfach, weil, also das ist ein Liability-Risk. Das kann keiner, kein Investor, kein Gründer kann das dann mehr auf sich nehmen.
Aber das heißt, ist die Antwort darauf dann, dass ich die Datenschutzerklärung, die ich dem Kunden anzeige, übermittle, dass die so formuliert sein muss, dass sie auch gegebenenfalls leichte Veränderungen im Geschäftsmodell schon berücksichtigt? Und
genau das, ja. Und muss halt aufpassen, dass es nicht zu weit fasst, weil dann ist sie wieder unwirksam. Aber jetzt sind wir dann sehr im Detail. Aber das ist schon wichtig, sich am Anfang Gedanken darüber zu machen, was machen wir hier und wo entwickeln wir uns vielleicht hin.
Cool, da habe ich ein zweites konkretes Learning mitgenommen, schon mal, was ich tief abspeichern kann. Cool, Kilian, ich habe schon mal viel gelernt. Wir haben jetzt vor allem über die Vergangenheit gesprochen. Ich würde gerne kurz nochmal einen Ausblick auf die Zukunft geben. Ihr habt Anfang 2023, ist jetzt anderthalb Jahre her, eine Seed-Finanzierungsrunde gemacht, euch nochmal mit frisches Kapital besorgt. Wie viel von diesem Geld habt ihr schon ausgegeben? Wie viel wollt ihr noch ausgeben? Macht ihr nochmal eine Finanzierungsrunde? Wo wollt ihr hin, mitarbeitermäßig, umsatzmäßig? Was werden die nächsten Jahre bringen?
Ja, wir haben zum Glück noch mehr als genug Geld auf dem Konto. Also wir haben damit, glaube ich, sehr gut haushalten können und gut gearbeitet. Gleichzeitig haben wir auch noch Unterstützung bekommen in Form von Förderung. Also über 2 Millionen Euro, die wir über verschiedene Förderprogramme kriegen konnten. Warum? Weil halt Datenschutz und Cybersecurity gerade einfach ein sehr, sehr heißes Thema ist. Und das sehen halt auch die öffentlichen Einrichtungen so, die uns da unterstützen. Und unser Weg ist ganz klar. Wir haben die Seed-Runde gemacht. Wir sind weiter auf Wachstumskurs. Wir haben uns letztes Jahr vervierfacht umsatzseitig und haben das dieses Jahr jetzt schon wieder geschafft. Und dementsprechend wollen wir halt auch ganz klar als nächste Runde die Series A anstreben. Dafür sollte man, glaube ich, schon heutzutage in Bereichen von 2 bis 3 Millionen ARR sich irgendwie aufhalten. Das ist herausfordernd, gerade wenn man mal angefangen hat mit irgendwie anderen Zielen. Das war halt vor 3 Jahren so. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, das auch hinzukriegen. Dafür haben wir ein Mega-Team mittlerweile aufgebaut. Wir waren am Anfang sehr tech-lastig, wie gesagt, Plattform first und dementsprechend auch dort viel investiert. Mittlerweile bauen wir das Commercial-Team immer weiter aus und wachsen da halt auch kontinuierlich. Sind jetzt knapp 40 Leute im Team und werden da vielleicht noch ein paar dazu holen, aber glaube ich, haben jetzt eine gute Größe gefunden, mit dem wir jetzt die nächsten Monate arbeiten werden und vor allem das Produkt jetzt rausbringen an den Markt. Und das Schöne ist, jeder braucht es ja irgendwie und jetzt müssen wir nur herausfinden, wer das ganz genau braucht und wann. Und dann haben wir, glaube ich, noch viel vor uns.
Ich bin gespannt, die Reise dann weiter begleiten zu können, so von der Seitenlinie auf jeden Fall. Fahrplan ist klar, Series A ist angestrebt, Umsatzziele klar benannt. Danke für den Ausblick. Und dann bleibt mir nur noch abschließend zu sagen, in Berlin, wenn Leute essen gehen, wo würdest du sie denn hinschicken? Was ist dein Lieblingsrestaurant?
Die würde ich Ihnen auf jeden Fall hinschicken in meinen Evergreen. Und das ist die Boyster Bar in der Weserstraße. Gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Hatten zwischendurch ein kleines Tief, haben sich ausprobiert mit einer neuen Karte, sind jetzt wieder zur alter Stärke zurückgekehrt. Und mit guten Drinks und klassischer Bistro-Küche hat man in Neukölln auf jeden Fall immer einen guten Spot in der Boyster Bar.
Kann ich bestätigen, lange um die Ecke gewohnt und es genauso erlebt wie du. Es gab Hochs, es gab Tiefs und schön zu hören, dass sie wieder zurück sind. Ich war seit einiger Zeit nicht mehr da, aber ich nehme es zum Anlass, um mal wieder vorbeizugehen, Kilian. Danke fürs Gespräch, freue mich, wenn wir uns auf dem Artist Summit sehen. Viel Erfolg euch weiterhin.
Danke dir, Janne, es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich auch schon auf das Wiedersehen in Berlin.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's mit Dr. Kilian Schmidt von Kertos. Ich sag bis bald, da ich mich jetzt schon darauf freue, euch heute, morgen oder übermorgen im Rahmen der Berlin SaaS Week zu sehen oder spätestens übermorgen auf meinem persönlichen Highlight, dem Artist Summit. Bis dahin, ciao, ciao.